Herzlich willkommen und grüß Gott zu dieser Sendung, sagt Ihnen am Mikrofon Peter Galliker. Die menschliche Seele als Geschöpf Gottes und welche Rolle spielt sie in der Erlösung? Diesem Thema gehen wir in dieser Sendung nach, zusammen mit unserem Referenten Domherr Monsignore Andreas Fuchs. Was ist die menschliche Seele? Zu dieser Frage hört man heutzutage viele Antworten, aber wir fragen direkt unseren Referenten Domherr Monsignore Andreas Fuchs am Telefon. Herr Domherr, was ist für Sie die menschliche Seele?
Am einfachsten würde ich antworten mit dem, was auch der JUKET sagt, der Jugendkatechismus, der meistens eine ziemlich einfache Sprache hat, das, was unseren Glauben ausmacht, auf ein paar prägnante Formulierungen bringt. Und da heißt es auch im Punkt 62, ist genau die Frage, was ist die Seele? Und da heißt es dann, die Seele ist das, was jeden einzelnen Menschen zum Menschen macht. Sein geistiges Lebensprinzip, sein Innerstes. Ich denke, soweit, das ist wahrscheinlich noch nicht einmal unbedingt spezifisch christlich. Damit könnten sich auch noch andere Gruppierungen damit einverstanden erklären. Die Seele bewirkt, sagt der JUKET weiter, dass der materielle Körper ein lebendiger, menschlicher Leib wird. Durch seine Seele ist der Mensch das Wesen, das ich sagen kann, und jetzt kann man sagen, jetzt wird es dann ganz christlich, und als unverwechselbares Individuum vor Gott steht. Oder anders gesagt, vielleicht noch auch vom Wort her, vom lateinischen Anima, eben etwas animieren, heißt etwas, man sagt auch je nachdem, etwas beseelen, etwas beleben, etwas mit Leben erfüllen. Eben die Seele ist das, was meinem Leib das Lebensprinzip, das Leben gibt. Deshalb stirbt der Mensch ja auch dann, wenn sich die Seele vom Leib trennt, weil dann eben das Leben fehlt und dann fällt der Leib eben in sich zusammen. Aber eben vom Christlichen her ist es ganz wesentlich, der Mensch ist als Abbild Gottes und Ebenbild Gottes gestaltet und deshalb ist er ein unverwechselbares Individuum vor Gott. Er ist nicht einfach etwas vor Gott, sondern er ist jemand, er ist eine Person und das wird eben durch die Seele bewirkt. Es lohnt sich jeweils auch eben nicht nur die Sola Scriptura, sondern auch die heilige Überlieferung, die so schön auch im Katechismus der katholischen Kirche aufgeschrieben ist. Und da ist eben beide schön zusammen kombiniert, könnte man sagen, vor allem bei 362 und folgende. Da heißt es nämlich, die nach dem Bilde Gottes erschaffene menschliche Person ist zugleich körperliches und geistiges Wesen. Der biblische Bericht bringt das in einer sinnbildlichen Sprache zum Ausdruck, wenn er sagt, da formte Gott der Herr den Menschen aus Erde vom Ackerboden und blies in seine Nase den Lebensatem. Eben die Seele. So wurde der Mensch zu einem lebendigen Wesen. Das finden wir bei Genesis 2,7. Der ganze Mensch ist von Gott gewollt. Und dann, also eben, das ist mal so die Grundlage, könnte man sagen, von der Heiligen Schrift. Ja, von wo wissen wir überhaupt, dass der Mensch eine Seele hat? Eben, es genügt, die Bibel auf der ersten Seite aufzuschlagen. Zweites Kapitel des Buchs Genesis, wo der Mensch den Lebensatem, eben das Leben bekommt, ein lebendiges Wesen wird, weil Gott ihm den Lebensatem, eben die Seele, einhaucht. Und dann, beim nächsten Punkt, wird das auch noch ein bisschen mehr ausgeführt, was dann damit Seele gemeint ist in der Heiligen Schrift oder gemeint sein kann. Da steht im Katechismus 363, in der Heiligen Schrift bedeutet der Ausdruck Seele oft das Leben des Menschen. Und dann werden auch noch zwei Bibelstellen angegeben, Matthäus 16, 25 und 26. Das heißt auf Deutsch, wer sein Leben retten will, wird es verlieren, wer aber sein Leben um meinetwillen verliert, wird es gewinnen. Auf Lateinisch steht da eben animam suam salvam facere, das heißt eben seine Seele, wer seine Seele retten will. Und bei Johannes 15, 13 sagt Jesus, es gibt keine größere Liebe, als wenn einer sein Leben für seine Freunde hingibt. Wiederum auf Lateinisch ist da das Wort anima auch gebraucht. Dann, einerseits in der Heiligen Schrift bedeutet der Ausdruck Seele oft das Leben des Menschen oder die ganze menschliche Person. Da wird angegeben Apostelgeschichte 2, 41. Die nun, die sein Wort annahmen, ließen sich taufen. An diesem Tag wurden ihrer Gemeinschaft etwa 3000 Menschen hinzugefügt. Auf Lateinisch eben diese 3000 Menschen wiederum das Wort anima gebraucht. Und dann fährt der Katechismus weiter, er bezeichnet aber auch das Innerste des Menschen und verweist auf die Bibelstelle Matthäus 26, 38, wo Jesus im Ölgarten betet, meine Seele ist zu Tode betrübt, bleibt hier und wacht mit mir. Oder auch Johannes 12, 27, jetzt ist meine Seele erschüttert, eben im Innersten bin ich bedrängt, im Innersten, im Tiefsten bin ich erschüttert und betrübt. Also die Seele bedeutet in der Heiligen Schrift das Leben des Menschen, die ganze menschliche Person, das Innerste oder dann heißt es auch das Wertvollste an ihm, das, wodurch er am meisten nach dem Will Gottes ist. Seele benennt das geistige Lebensprinzip im Menschen, eben das Wertvollste. Wiederum zwei Bibelstellen, Matthäus 10, 28, wo Jesus warnt vor dem, der Seele und Leib ins Verderben der Hölle stürzen kann. Fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, die Seele aber nicht töten können, sondern fürchtet euch vor dem, der Seele und Leib ins Verderben der Hölle stürzen kann. Und bei Makkabäer, 2 Makkabäer 6, 30, das sind eben diese sieben Söhne, die ihr Leben hingeben im Glauben an die Auferstehung und im Glauben an die Unsterblichkeit der Seele. Da heißt es, als man ihn zu Tode prügelte, sagt er stöhnend, der Herr mit seiner heiligen Erkenntnis weiß, dass ich dem Tod hätte entrinnen können. Mein Körper leidet qualvoll unter den Schlägen, meine Seele aber erträgt sie mit Freuden, weil ich ihn fürchte. Also eben das könnte man so mal sagen, das ist ein erster biblischer Befund, wo von der Seele gesprochen wird. Und ich denke, das, was für uns schon mal ein bisschen vorweggenommen auch das Wichtigste ist, durch die Seele heißt es da, wodurch er am meisten nach dem Bild Gottes ist. Wir sind nach dem Bild Gottes geschaffen und er hat uns eine Seele gegeben, die zur Liebe fähig ist und ebenso Gott, der die Liebe ist, ähnlich sein kann.
Sie haben eingeschaltet bei Radio Gloria. Heute zu Gast am Telefon Domherr Monsignore Andreas Fuchs und wir sprechen über das Thema die menschliche Seele. Herr Domherr Fuchs, wie hat die Kirche die menschliche Seele näher definiert und darüber gesagt?
Ja, sie hat einige Dinge auch zur menschlichen Seele gesagt. Vor allem hat sie gelehrt, dass jede Geistseele unmittelbar von Gott geschaffen ist. Das hat zum Beispiel Pius XII. In einer Enzyklika gesagt, in Humani Generis, oder auch Paul VI. Im Credo des Gottesvolkes. Einerseits eben, dass die Seele nicht von den Eltern kommt. Die Eltern bereiten dem Menschen, dem Kind, einen Leib, aber die Seele, die kommt direkt von Gott. Die wird unmittelbar von Gott geschaffen und auch, dass die Seele unsterblich ist. Das finden wir eben auch im Katechismus bei 366, beziehungsweise die Unsterblichkeit der Seele wurde auch im 5. Konzil im Lateran im Jahre 1513 festgelegt oder nochmals betont, dass da eben heißt, dass die Seele, die einerseits die Form des menschlichen Leibes ist, eben dem menschlichen Leib das Leben gibt und auch unsterblich ist. So hat auch Paul der VI. In diesem schon erwähnten Credo des Gottesvolkes gesagt: Wir glauben an den einen Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist, Schöpfer der sichtbaren Dinge, wie es diese Welt ist, auf der unser flüchtiges Leben sich abspielt, Schöpfer der unsichtbaren Dinge, wie es die reinen Geister sind, die man auch Engel nennt, und Schöpfer der unsterblichen Geistseele eines jeden Menschen. Das heißt, wir haben eine Seele, sie ist von Gott direkt geschenkt, sie ist unsterblich und es heißt dann auch, sie geht nicht zugrunde, wenn sie sich im Tod vom Leib trennt, und sie wird sich bei der Auferstehung von Neuem mit dem Leib vereinen. Ja, weil natürlich gut, meistens ist es so, dass irgendwelche Irrlehrer da sind, die das Gegenteil behaupten und sich dann die Kirche nochmals für die wahre Lehre stark macht, nochmals betont, was die Kirche schon immer gelehrt hat, beziehungsweise vielleicht eben, wenn es neuere Fragen sind, zum Beispiel In-vitro-Fertilisation und so weiter, die es im ersten Jahrhundert nach Christus logischerweise noch nicht gegeben hat, dann prüft die Kirche diese Fragen und gibt uns eben die Gewissheit im Glauben, was wir als Katholiken wirklich glauben, was die Lehre Christi wirklich ist. Dass die Seele unmittelbar von Gott geschaffen ist, ist wichtig, weil das auch zusammenhängt mit all dem, was die Seele ist. Das heißt, wenn sie von Gott geschaffen ist, dann hat sie auch von Gott einen Plan bekommen, eine Aufgabe bekommen, dann hat sie eine Berufung bekommen. Unsere Seele ist berufen, nach dem Abbild Gottes zu sein. Und das spiegelt sich sicher im ganzen Menschen, in Leib und Seele, aber eben da die Seele die Form des Leibes ist, das, was dem Leib das Leben gibt, ist diese Gott-Ebenbildlichkeit eben vor allem darin, dass wir zur Liebe fähig sind. Das heißt, zur Liebe fähig sein, dass die Seele Kräfte hat, Vermögen hat, kann man auch sagen, Fähigkeiten hat, nämlich der Erkenntnis und der Liebe. Die Seele erkennt, sie ist dazu da, dass sie die Wahrheit erkennt. Gott ist die Wahrheit, der Wahre, der absolut Wahre. Und er hat den Menschen diese Fähigkeit gegeben, die Wahrheit zu erkennen, das Wahre zu erkennen, und er hat ihm auch den Willen gegeben, dieses Wahre dann zu befolgen, in die Tat umzusetzen, zu leben, das heißt, das Gute zu tun. Und das Gute tun, das Gute wollen, heißt eben lieben, wie der heilige Thomas von Aquin und die Theologie sagt. Gutes Wollen bedeutet lieben. Ich erkenne durch meine Vernunft, eben diese Seelenkraft der Vernunft, erkenne ich das Wahre und tue ich durch die Seelenkraft des Willens das Gute. Dazu ist die Seele da. Und wenn das eben nicht von Gott geschaffen wäre, dann wäre das auch einfach etwas, das so in unserem Bereich liegt, beziehungsweise das wir aus uns selber hervorbringen könnten. Gott hat uns aber zur ewigen Glückseligkeit, eben zur Gott Ebenbildlichkeit geschaffen, und das können wir nicht einfach so aus dem Hut hervorzaubern, sondern dazu hat er uns die Taufe geschenkt, beziehungsweise seine Gnade, sein göttliches Leben. In der Taufe hat uns Glaube, Hoffnung, Liebe geschenkt, als Gaben geschenkt, die wir dann auch ausüben sollen, leben sollen. Er hat uns die Gaben des Heiligen Geistes, die 7 Gaben des Heiligen Geistes geschenkt, dass wir gestärkt werden, dass wir eben fähig werden, auch unser Ziel, unser Ursprung zu erreichen. Gott hat uns geschaffen, er hat uns aber auch für ihn erschaffen. Das ist eigentlich das erste Ziel, die Ehre Gottes, die Verherrlichung Gottes, dass wir dann zu ihm gelangen, das ewige Heil erlangen. Und wenn das eben, wenn die Seele nicht unbedingt von unmittelbar von Gott geschaffen wäre, sondern einfach irgendwie ein bisschen so per Zufall entstanden wäre, dann hätte sie auch nicht dieses ewige Ziel, diese Berufung, Berufung, diese himmlische Berufung, wie der Apostel Petrus und Paulus auch sagt, eben ich strebe nach dem himmlischen Ziel, nach der himmlischen Berufung, die hat Gott uns geschenkt, weil er uns unsere Seele geschenkt hat.
Sie haben eingeschaltet bei Radio Gloria, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Heute zu Gast am Telefon Domherr Monsignore Andreas Fuchs und wir sprechen über die menschliche Seele.
Es gibt auch heute noch immer wieder mal Personen, die es meinen, besser zu wissen als Jesus selber oder als die Kirche, die von ihm den Auftrag und die Vollmacht erhalten hat, das Wort Gottes verbindlich auszulegen. Je nachdem eben, weil ich habe zwar schon vorher gesagt, die Seelenkräfte sind Vernunft und Wille. Wir können die Wahrheit erkennen und das Gute tun, aber wir wissen aus eigener Erfahrung, dass das nicht immer so ganz einfach fällt. Das heißt, wir können auch irren und wir sind auch fähig, eben nicht das Gute in sich zu tun, sondern nur das Gute, das wir für gut halten, also das in sich Schlechte auch zu tun. Das heißt, in Bezug nun auf die menschliche Seele Christi gab es auch jemanden, das war der Apollinaris von Laodicea, der behauptete, so können wir es auch nachlesen im Katechismus bei 471, dass in Christus das Wort an die Stelle der Seele oder des Geistes getreten sei. Es ist irgendwo noch interessant, dass also diese komischen Lehren oder die Irrlehren, also die falschen Lehren über Christus und seine Kirche, über unseren Glauben, die tönen immer meistens sehr fromm eigentlich. Das heißt eben, so wie man, tönt doch fromm, wenn man sagt, ja, an die Stelle der Seele, eben Seele, das ist irgendwie so ein bisschen menschlich, ist bei Christus das Wort, eben der Logos getreten, das tönt viel erhabener, viel schöner, oder eben auch solche, die da gesagt haben, Christus hat nicht wirklich Fleisch angenommen, weil eben das Fleisch, das ist so, das ist verdorben und so weiter. Aber nicht alles, was fromm tönt, ist es wirklich auch. Nicht alles, was irgendwie so den Anschein von Frömmigkeit hat, ist wirklich die Wahrheit. Deshalb muss man immer sehr klar unterscheiden, beziehungsweise sich eben an die Lehre der Kirche, die uns die Lehre Christi verkündet, halten. Und so sagt dann auch die Kirche gegenüber dieser Behauptung, dass Christus keine Seele, keine menschliche Seele hatte. Gegenüber diesem Irrtum hat die Kirche bekannt, dass der ewige Sohn auch eine vernunftbegabte menschliche Seele angenommen hat. Und wichtig ist das, weil Christus sicher, er ist wahrer Gott und er bleibt wahrer Gott. Die Heiligen sagen, er blieb das, was er ist und hat angenommen, was er nicht ist oder was er nicht war. Das heißt eben, er blieb Gott und hat die menschliche Natur angenommen. Eine wahre menschliche Natur, so wie wir sie eben auch haben, beziehungsweise so wie wir sie hatten, damals, als Gott uns in Gerechtigkeit und Heiligkeit im ersten Menschen geschaffen hat. Also eben Jesus hatte eine menschliche Natur, er war in allem uns gleich, außer der Sünde. Die Sünde, die gehört nicht zur menschlichen Natur. Gott hat uns ohne Sünde erschaffen. Der Mensch hat nachher seine Seelenkräfte, hat seine Freiheit missbraucht und ist dann, hat eben gesündigt. Aber Jesus ist eben wahrer Gott und wahrer Mensch. Und zum wahren Menschsein gehört, dass man einen Leib und eine Seele hat. Deshalb ist es auch wichtig, dass Christus einen Leib und eine Seele hat. Sonst hätte er nicht wirklich eben die menschliche Natur angenommen. Und interessant ist eigentlich auch, man sagt ja auch so Lex orandi, Lex credendi, das heißt, das Gesetz des Betens ist das Gesetz des Glaubens oder das der Glaube drückt sich im Beten aus. Jene, die das Gebet des Engels von Fatima kennen oder die Gebete des Barmherzigkeitsrosenkranzes, saugen das quasi wie automatisch auch auf, verwenden das, wenn sie eben beten, heiligste Dreifaltigkeit, Vater, Sohn und Heiliger Geist, ich opfere dir auf den kostbaren Leib und das Blut, die Seele und die Gottheit unseres Herrn Jesus Christus. Und ebenso auch im Barmherzigkeitsrosenkranz, ewiger Vater, ich opfere dir auf den Leib und das Blut, die Seele und die Gottheit deines über allen geliebten Sohnes. Und die Kirche lehrt ja auch, in der Eucharistie ist eben Leib und Blut, Seele und Gottheit eben der ganze Christus enthalten. Also wenn man mit der Kirche betet, mit der Kirche glaubt eben, dann ist man irgendwie ganz automatisch da drin und merkt dann auch, wenn da einer kommt und etwas anderes behauptet, da stimmt etwas nicht. Wir Menschen haben als Person, als menschliche Person gesündigt, und Leib und Seele müssen erlöst werden, und deshalb hat Jesus eben wirklich, oder sonst könnte man nicht sagen, wenn er nur einen Leib angenommen hätte und nicht auch eine Seele, ja, das ist nicht die menschliche Natur, unser Leib, sondern zur menschlichen Natur gehört Leib und Seele. Unsere menschliche Person besteht aus Leib und Seele. Die Engel haben keinen Leib, aber wir als Menschen haben einen Leib. Und nur der Leib, ja, das ist nur eben, ist nur Haut und Knochen und kein lebendiges Wesen, eben dem fehlt der Lebensatem. Wichtig ist für die Ewigkeit, beziehungsweise ich möchte da wiederum auf den Katechismus der katholischen Kirche hinweisen, da wird auch eben von der Seele, von Vernunft, Wille, Freiheit gesprochen ab 1703. Da heißt es eben auch, schon von seiner Empfängnis an ist er für die ewige Seligkeit bestimmt. Und Gott hat uns auch gezeigt, wie wir diese ewige Seligkeit erlangen. Nämlich, eben kurz angetönt gesagt, indem wir seinen Willen tun, eben indem wir wirklich das Gute tun. Oder durch die Liebe. Und Liebe heißt Gutes wollen. Ja, wenn ich das Gute wollen soll, das Gute tun soll, muss ich zuerst wissen, eben erkennen, was das Gute ist, und das tue ich durch meine Vernunft. Oder nochmals jetzt vom Grund auf, eben bei 1704 heißt es sehr schön, der Mensch hat am Licht und an der Kraft des göttlichen Geistes teil, eben durch seine Seele. Und dann heißt es, durch seine Vernunft ist er fähig, die vom Schöpfer in die Dinge hineingelegte Ordnung zu verstehen, also eben die Gebote Gottes zu verstehen, könnte man auch sagen. Durch seinen Willen ist er imstande, auf sein wahres Heil zuzugehen. Er findet seine Vollendung in der Suche und Liebe des Wahren und des Guten. Eben des Wahren und des Guten. Das heißt, die Wahrheit und das Gute, dafür braucht es wiederum die Vernunft und den Willen. Und in der Theologie sagt man, das Wahre, das Gute und das Sein sind austauschbare Begriffe. Also wenn ich nach dem Wahren und dem Guten strebe, strebe ich eigentlich nach dem Sein oder eben nach dem Sein in Fülle, nach dem ewigen Leben, nach der ewigen Erfüllung. Und dann bei 1705, dank seiner Seele und seiner geistigen Verstandes und Willenskraft ist der Mensch mit Freiheit begabt, die ein erhabenes Kennzeichen des göttlichen Bildes im Menschen ist. Aber Freiheit heißt eben auch Verantwortung. Das heißt eben Freiheit, ich kann entweder mich bemühen, das Wahre und das Gute zu erkennen und zu tun, oder ich kann mich eben auch nicht darum bemühen. Aber je mehr ich durch Vernunft und Wille das Wahre und das Gute erkenne und tue, desto freier werde ich. Die Freiheit heißt nicht einfach tun und machen, was mir beliebt und gefällt, sondern die Freiheit ist dazu geschaffen, das Gute zu tun. Wenn ich nicht das Gute tue, wenn ich das Böse tue mit meiner Freiheit, dann missbrauche ich eigentlich meine Freiheit. Oder anders gesagt, wie es auch dann im Katechismus steht, je mehr man das Gute tut, desto freier wird man. Und Christus hat uns eben zur Freiheit berufen. Also eben deshalb merken wir wieder, es geht schlussendlich, wie ich auch zu Beginn gesagt habe, es geht um unsere Berufung, um unsere himmlische Berufung. Unsere Berufung ist, bei Gott zu sein, ganz in Gott zu sein, glückselig zu sein. Und dieses Ziel erreichen wir eben dadurch, dass wir in der Liebe Gottes sind, seine Gebote halten, das Gute tun oder eben das Wahre erkennen. Das heißt eben, wir merken jetzt vielleicht eben, warum, dass ich das immer so betont habe oder betone, Erkenntnis und Wille, Vernunft und Willen, weil es nötig ist, dass wir eben wirklich auf dem guten Weg sind, wirklich das Wahre und das Gute erkennen und tun und so wahrhaft frei werden und wahrhaft die Liebe leben, zu der uns Gott berufen hat. Eben sonst kleben wir da irgendwo am Boden und erheben uns nicht über das Irdische, sondern suchen eben nicht nach dem Wahren, sondern einfach nach dem, was uns gefällt und uns Spaß macht, und tun auch nicht das wahrhaft Gute, sondern einfach das, was wir für gut finden. Wenn ich eine Bank ausraube und 1 Million mehr habe, ja gut, was soll daran schlecht sein? Die Bank hat noch genug Geld, ich habe ja zu wenig, und wenn ich jetzt 1 Million mehr habe, dann ist das für mich gut. Und wenn es für mich stimmt, dann ist das ja gut. So wird heute oftmals argumentiert. Und eben, da muss man sagen, nein, die Seele hat diese Fähigkeiten, um das wahrhaft Gute zu erkennen, eben das Wahre und das Gute, um es dann auch zu tun, um so in der Liebe Gottes zu bleiben, um so das ewige Ziel, das ewige Heil zu erlangen. Darum ist das so wichtig. Nicht nur so bei Gemüse, so Vernunft und Wille, das ja, kann man benutzen, wenn man will, aber muss man nicht unbedingt, sondern es geht da ums Wesentliche. Das kommt auch ein bisschen später im Katechismus auch noch vor. Eben der Mensch, der erste Mensch hat leider gesündigt und die Seelenkräfte sind angeschlagen. Oder im Boxkampf würde man sagen, ist angezählt. Eben ist schon mal auf die Bretter gegangen und die Seelenkräfte sind geschwächt. Das heißt, das Problem ist, bin ich mir schon bewusst, dass die Erkenntnis der Wahrheit nicht so einfach fällt und das Tun des Guten eben auch nicht. Das merkt jeder, der das wirklich tun möchte. Das heißt, wir müssen uns anstrengen, die Wahrheit zu erkennen. Wir müssen durch Gebet, durch Betrachtung, durch Studium uns bemühen, ja eben, welches ist die wahre Wahrheit, die Gott offenbart hat, und welches ist die falsche Wahrheit, die ich mir vielleicht einbilde über mein Leben. Meine eben, das erfülle mich, ein Auto zu haben oder eben eine Bank zu überfallen und so weiter. Viele meinen wirklich, das sei die Wahrheit, das sei das Gute. Also das ist schon klar, dass es ein harter Kampf ist, dass ich auch Verzichte leisten muss. Jesus hat auch gesagt, wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst. Eben der verzichte auf all dieses Falsche und Böse und Verdrehte und folge mir nach, nehme täglich sein Kreuz auf sich. Das ist ein harter Kampf, den ich jeden Tag auch wieder führen muss gegen das, was mich eben so nicht zur reinen Wahrheit zieht und nicht zum wahrhaft Guten. Ich muss mich da überwinden, weil wir sind von Geburt an nicht großzügig und demütig, sondern wir sind zuerst einmal stolz und egoistisch. Und deshalb eben braucht es das Kreuz, braucht es den Verzicht darauf, braucht es jeden Tag dieses neue Ausrichten auf Christus. Aber daran würde ich schon mit aller Kraft festhalten, dass die Seele in sich fähig ist, eben weil sie von Gott geschaffen ist, weil Gott ihr diese himmlische Berufung gegeben hat. Er kann nicht eine Berufung geben und dann nicht die Mittel dazu. Also es muss in sich möglich sein, auch wenn es vielleicht sehr schwer ist, sehr schwierig ist, aber dass wir dieses Ziel erreichen können.
Sie haben eingeschaltet bei Radio Gloria, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Heute zu Gast am Telefon Domherr Monsignore Andreas Fuchs und wir sprechen über die menschliche Seele.
Menschen, die sich nach langer Zeit bekehren und die dann eben irgendwie im Tiefsten immer irgendwie das Gute suchen, weil der Mensch ist in sich ein, weil die Seele von ihm, von Gott kommt, ist er im Tiefsten eben wirklich ein sogenannt religiöses Wesen. Das heißt, er ist im Bezug auf Gott. Sicher, man kann das verleugnen, man kann das abstreiten, aber man kann es eben nicht wegbringen, oder weil das eine Tatsache ist. Und eben, wenn man sich Jesus öffnet, dann schenkt er bestimmt auch alle nötigen Gnaden und Hilfen, damit man wirklich ihn, die Wahrheit, den Weg und das Leben erkennt und auch zu ihm gelangt. Die Heilige Schrift sagt auch, der Herr bewahre euren Leib, euren Geist, eure Seele. Also eben wichtig ist, dass man da nicht plötzlich drei Teile des Menschen daraus macht. Der Mensch besteht nicht, eben der Mensch besteht aus Leib und Seele, auch wenn das Wort Geist oder je nachdem Psyche auch genommen wird, das bezeichnet dann eben vielleicht, man teilt die Seele je nachdem auch ein bisschen auf, so in die oberen Seelenkräfte und die unteren Seelenkräfte, aber einfach nur, also eben die Kirche hat nicht gesagt, eben der Mensch besteht aus drei Teilen, sondern wir sind nur zwei Teile. Nur Leib und Seele, auch wenn der Geist, vielleicht auch die sogenannten geistigen Fähigkeiten, die jetzt nicht direkt mit, oder Geist, Seele, auch im Unterschied zum Beispiel die Philosophen, auch die vorchristlichen Philosophen sagen ja, die Tiere haben auch eine Seele, aber nicht eine Geist-Seele, eben auch ein Lebensprinzip, aber sie haben eine tierische Seele, die nicht unsterblich ist. Nur der Mensch hat eine Geistseele, eben eine geistliche Seele, die nicht stofflich ist, nicht materiell ist und die eben unsterblich ist.
Heute zu Gast in der Sendung ist Domherr Monsignore Andreas Fuchs und unser Thema ist die menschliche Seele. Herr Domherr Fuchs, wie sehen Sie den Zusammenhang der menschlichen Seele mit der Erbsünde?
Die Erbsünde hat die menschlichen Seelenkräfte angeschlagen. Oder es ist so ein bisschen so, wenn Sie eine Form haben, also irgendeine Gussform haben, zum Beispiel irgendwie, kommt mir dann kein anderes Beispiel in Sinn, zum Beispiel eines Schokoladen-Osterhasen. Wenn diese Form einen Hick hat, wenn da die Schokolade eingegossen wird, dann hat eben nachher eben jeder dieser Schoko-Osterhasen diesen Hick drin. Das heißt, eben die menschliche Natur wurde geschwächt in ihrer Natur und sie wird so eben mit diesem Hick, könnte man sagen, mit dieser Schwachstelle wird sie weitergegeben. Nicht, dass Gott eben eine, wie soll ich sagen, eben etwas, er schafft nichts Unvollkommenes, aber die menschliche Natur in sich wurde geschwächt, also eben diese Seelenkräfte wurden geschwächt, aber nicht eben die Seele an sich ist immer noch zur ewigen Glückseligkeit berufen, sie ist immer noch zur Liebe fähig, aber sie hatte schwieriger, weil eben dieser Fehler oder diese Sünde, diese Schuld, eben dieser Hick da in der Form der menschlichen Seele weiter vererbt wird. Also eben nicht die die Folgen der Erbsünde, diese Schwachheit in der Erkenntnis und in den Seelenkräften, die wird weitergegeben, weil Adam und Eva die Heiligkeit für das ganze Menschengeschlecht empfangen hatten, so wie Jesus dann auch für das ganze Menschengeschlecht diese Heiligkeit wiederherstellt und wieder möglich macht. Deshalb ist ja eben auch die Taufe der Kinder so wichtig. Es ist vielleicht ein bisschen in Vergessenheit geraten. Deshalb hat man früher eben so Wert darauf gelegt und sollte auch heute Wert darauf legen, eben die geborenen Kinder möglichst bald zu taufen, damit eben diese Erbschuld beseitigt wird. Damit eben die Seele, man könnte auch sagen, eben ihre Kräfte wieder ganz entfalten kann. Eben damit dieses Haus Gottes, das die Seele ist, wieder bewohnt wird auch. Damit wir das Leben Gottes erhalten.
Die menschliche Seele, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Sie sind in der Sendung zusammen mit Domherr Monsignore Andreas Fuchs. Herr Domherr Fuchs, wie sehen Sie den Zusammenhang der menschlichen Seele mit unserem Leib?
Ja, so eben wichtig ist, dass wir da nicht irgendeinen den Leib als etwas Lästiges anschauen. Wir sind von Gott mit Leib und Seele geschaffen. Wir Menschen bestehen aus Leib und Seele und unser Leib gehört zu unserer Person. Sicher ist er, weil der krank werden kann und weil der nicht so schnell ist, je nachdem, und weil er im Alter vor allem auch Schmerzen verursacht, ist er nicht immer so ganz angenehm, weil er eben auch je nachdem ein bisschen stören kann. Aber er gehört dazu, und eben gerade das Fronleichnamsfest zeigt, wie sehr dass der Leib von Gott geadelt wird, geheiligt wird. Eben wir empfangen Jesus, wir empfangen den Leib Christi mit unserem Leib. Wir empfangen Jesus eben mit Leib, Seele und Gottheit in unserem Leib. Und er hat uns berufen, dass auch unser Leib am Leben der Seele in Ewigkeit teilhaben soll. Das heißt eben, bei 997 im Katechismus der katholischen Kirche heißt es, im Tod, bei der Trennung der Seele vom Leib, eben das ist, da trennt sich die Seele von unserem Leib, fällt der Leib des Menschen der Verwesung anheim, während seine Seele Gott entgegengeht und darauf wartet, dass sie einst mit ihrem verherrlichten Leib wieder vereint wird. Das heißt eben, deshalb ist es auch so wichtig, dass man sich gesagt hat über Vernunft und Wille und Freiheit, damit eben unsere Seele in der Gnade Gottes, in der Freundschaft Gottes bleibt, dass die Seele wirklich in der ewigen Glückseligkeit ist, für immer bei Gott ist und nicht für immer von Gott getrennt ist am Ort des Verderbens, sondern eben, dass die Seele gerettet ist, und dann muss sie warten bis zum Ende der Zeiten, bis zum sogenannten letzten Gericht, und dort wird der Leib wieder mit der Seele vereint. Je nachdem, wie die Seele dann beschaffen ist, ob sie gerettet ist oder nicht gerettet ist, wird auch der Leib entsprechend sein. Und eben wir Christen haben die Hoffnung, dass wenn wir nach dem Wahren, nach dem Guten streben, wenn wir die Gebote Gottes halten, so wie Jesus sagt, wenn du das ewige Leben erlangen willst, dann halte die Gebote, dass wir eben wirklich ins Himmelreich gelangen, bei Jesus sind, hier in diesem Leben und dann eben einst auf ewig und sogar mit unserem Leib teilnehmen. Auch eben, wenn wir das uns jetzt irgendwie nicht so gut vorstellen können, aber Gott hat uns als Person eben mit Leib und Seele berufen, an der ewigen Glückseligkeit Anteil zu erhalten. Und ein bisschen eine Vorausahnung sehen wir im auferstandenen Leib Christi. Er trägt zwar noch die Wundmale und dadurch zeigt er auch, es ist der gleiche Leib, wie er am Kreuz hatte. Eben, es ist derselbe Jesus, aber sein Leib ist verklärt, ist ganz anders. Er geht durch die Türen, er ist an verschiedenen Orten in Emmaus und dann wieder im Abendmahlsaal und die Wunden tun auch nicht mehr weh, sie sind eben verklärt. Und deshalb, eben da haben wir ein bisschen eine Vorausahnung, was das bedeutet, dass unser Leib auch auferstehen wird und verherrlicht sein wird mit unserer Seele, dann wieder diese Einheit unserer Person bilden wird. Und das eben dazu mühen wir uns jetzt und tun Buße und eben tragen das Kreuz und bemühen uns, das Wahre und das Gute zu tun, damit eben wir wirklich in ewiger Glückseligkeit sein können.
Ganz herzlichen Dank, Domherr Monsignore Andreas Fuchs, für Ihre Ausführungen über die menschliche Seele. Ich darf Sie um Ihren Segen bitten.
Wir wollen die Mutter Gottes bitten, die schon mit Leib und Seele im Himmel verklärt ist und die uns aber nicht einfach verlassen hat, sondern uns beisteht, dass wir sind ja ihre Kinder, dass wir auf dem guten Weg voranschreiten und auch eines Tages bei ihr zusammen mit Jesus und der ganzen himmlischen Herrlichkeit sein dürfen. So wollen wir den Segen Gottes empfangen. Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Auf die Fürsprache der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, aller Engel und Heiligen, segne, behüte, begleite und führe euch der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen. Herzlichen Dank, Domherr Monsignore Andreas Fuchs aus Chur, zu unserer Sendung über das Thema «Die menschliche Seele». Herzlichen Dank. Ich bedanke mich auch bei Ihnen, bei der Zuhörerschaft von Radio Gloria, dass Sie bei dieser Sendung dabei gewesen sind. Ich danke fürs Zuhören, für Ihre Verbundenheit und grüße Sie herzlich. Ihr Peter Galliker.